wie man sich so einen Comicverlag vorstellt eigentlich.
Ja, herrlich chaotisch, ja.
So muss das sein.
Ja.
Hallo beim 33. Mal Yay Comics. In dieser Folge bin ich zu Gast beim Verlag Reprodukt in Berlin-Wedding und spreche mit dem Gründer, dem Verleger Dirk Rehm, über den Verlag und seine Arbeit als Letterer. Viel Spaß.
Wir stehen hier vor einem riesigen Regal voller Comics.
Ja, wir haben jetzt sind in der Gottschedstraße im Wedding und wir haben hier, als wir eingezogen sind, vor 3 Jahren 2 große Stahlregale eingebaut, für Handlager eigentlich vor allen Dingen, weil wir von hier aus unsere Mailorder verschicken, unsere Mailorderbestellungen, die wir übers Internet bekommen. Ja, hier stehen wir vor dem Regal der Moomins und Kindercomics vor allen Dingen, die neuen wie QRT, Pelzkugel und Ente. Und unser kleines Archiv, also hier findest du, was wir bearbeitet haben. Zum Teil ist das jetzt hier Donjon mit dem Lettering auch dann, das wir ablegen. Genau, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, sieht das aus, so eine Lettering-Seite, Transparentpapier.
Ja.
Das ist in diesem Fall von mir gelettert. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, Endkrass sogar, was ich gerade gesagt habe, ja, Endkrass von Trondheim. Ja, unser kleines Archiv ist schon eher chronologisch sortiert nach Autor, glaube ich.
Ja. Wie behält man da Überblick? Habt ihr da irgendwie ein System drin, oder?
Nee, das System ist in meinem Kopf. Weil ich derjenige bin, der Mailorder verschickt und packt, habe ich es ein bisschen gemacht, aber das prägt sich ein. Wenn du jetzt natürlich jeden Tag hier bist, wie die meisten natürlich unsere Mitarbeiter jeden Tag hier sind, dann wissen die auch relativ bald, wo alles steht. So. Genau, im anderen Regal sind die Alben und die deutschen Autoren, da unten Martin Tomblik zum Beispiel. Und da oben unsere ersten Heftproduktionen aus den 90ern, was noch an Restbestand da ist.
Kisten bis zur Decke hier.
Kisten bis zur Decke, ja.
Ja, aber es sieht wirklich genauso aus wie auf dieser Illustration von Marvel.
Genau, das ist hier unser Besprechungstisch, unser Konferenztisch, wo wir einmal die Woche haben wir Besprechungen mit allen, so mit 10, 12 Leuten rumsitzen und einmal alles durchgehen, was so an nächsten Themen auf dem Tisch ist, an Veranstaltungen oder an Programmplanungen und so weiter. Und jeder sagt kurz, woran er gerade arbeitet, dass wir immer auf dem neuesten Stand sind über das, was jeder macht. Mhm. Dann da am Ende des Raums 4 Tische. Eine Arbeitslandschaft, wo ich sitze, mir gegenüber sitzt Jutta Harms, die Pressefrau, links davon Philipp Kolek, auch Presse. Hier vorne Michael Grönewald, wenn er da ist, der Redaktionsleiter, oder Heike Drescher, Redakteurin. Michael wohnt in Hamburg, ist er nur 2 Tage die Woche da. Die anderen Tage wird der Tisch von jemand anders benutzt. Mhm. Kleine Küche, genau.
Jetzt geht's in den anderen Raum.
Insgesamt haben wir, glaube ich, so knapp 70 Quadratmeter und im zweiten Raum sitzt die Herstellung und der Vertrieb. Also hier wird an den Büchern gearbeitet, hier sind die größeren Rechner und hier wird eben vom Vertriebsseite her viel telefoniert mit dem Buchhandel, mit den unseren Vertretern im Handel. Ich sehe mich eher so in der Rolle, der das Ganze jetzt zusammenhält seit einigen Jahren und es gibt halt viele Mitarbeiter, die verschiedene Bereiche, Verantwortlichkeiten abdecken, von der Programmführung her, Programmleitung her, über die Herstellung, die Presse, Marketing, Vertrieb, ja, ich glaube, ich habe alles dabei, Redaktion natürlich auch und insofern sehe ich mich mittlerweile eher als derjenige, der das zusammenhält und schon eben auch im Programmbereich verantwortlich mitarbeitet, aber Buchhaltung mache ich speziell, das ist eigentlich meine Verantwortlichkeit dieser Zeit. Ja, aber für Reprodukt bin ich eben der Verleger, denke ich.
Aber du hast auch noch du arbeitest auch noch ganz direkt an Comics, nämlich als Letterer.
Ja, ich arbeite schon seit, also meine Anfänge im Comic professionell zu arbeiten ist schon Lettering gewesen. In den 80er Jahren habe ich angefangen damit. Ich lettere immer noch für Reprodukt, allerdings dieser Tage ausschließlich. Also ich nehme keine Arbeit mehr an für Dritte. Aber für Reprodukt mache ich schon noch relativ viele Bücher im Jahr als Letterer, ja.
Aber auch nicht alleine, ne?
Nein, ich mache, weiß nicht, so 6, 7 Bücher, glaube ich, im Jahr für Reprodukt. Wir haben viele freie Mitarbeiter im Lettering. Michael Hau macht sehr viel. Sehr viel macht Olaf Kort auch. Das ist 18 Metzger, ein Comiczeichner, der auch für die Jungle World arbeitet als Zeichner und auch seinen eigenen Webcomic hat. Der Céline Merien, eine Französin, die für La Station arbeitet, macht einiges an Lettering. Andreas Michalk ist einer unserer Letterer. Wir haben eine ganze Menge eigentlich, ja.
Auf die Comic-Sachen kommen wir gleich noch in ganzer Breite, aber erzähl doch erstmal ein bisschen, wo du eigentlich herkommst und wie du zu Comics gekommen bist.
Also an Comics bin ich eigentlich schon seit meiner Jugend interessiert. Seit ich lesen kann, lese ich Comics und ein paar Pausen zwischendurch bin ich eigentlich immer begeisterter Comicleser geblieben. Stark geprägt hat mich das Zack-Magazin Anfang der 70er Jahre, die ersten Zack-Hefte, die französische, die franco-belgische Comics nach Deutschland gebracht haben, haben mich sehr beeindruckt, darin zu sehen, wie zum Beispiel Giraud sich in Blueberry von den Anfängen als sozusagen Chiget-Adept, als quasi Jerry Spring-Zeichner mit Blueberry so seinen eigenen Horizont eröffnet, immer perfekter wird, immer toller wird im Zeichnen und später als Giraud, als Möbius. Giraud quasi eine zweite Identität annimmt und Science-Fiction-Comics anfängt, das hat mich auch sehr begeistert und bei der Stange gehalten, auch Comics zu lesen. Also ich habe für mich den Eindruck gehabt, dass die Inhalte der Comics mit mir mitgewachsen sind auf eine Art. Also es gab früher eben fast nur Comics für jugendliche Jungs in Europa und das hat sich in den 70er, 80er Jahren geöffnet mit der erste Schritt war Pilot, das intellektuelle Inhalte aufgenommen hat, die dann zum Teil auch in Zack veröffentlicht worden sind. Hugo Pratt und Corto Maltese ist sicherlich ein wichtiger Stein im Gefüge. Dann gab es Metal Hurlant, es gab As Vivre, also die Comics wurden immer literarischer, die Inhalte wurden immer breiter und weiter. Und es gab immer was, was mich bei der Stange hielt. Also ich hatte zwischendurch mal das Interesse auch kurz verloren und dann habe ich mehr Musik gehört, bin meine Liebe für den Punkmusik speziell nachgegangen, aber es gab immer wieder was mich zu den Comics zurückgebracht hat. Ich bin in Lübeck geboren und Lübeck aufgewachsen und habe in Hamburg studiert und visuelle Kommunikation studiert in Hamburg in den 80er Jahren. Mit dem Schwerpunkt eigentlich Experimentalfilm und habe da sehr viel Filme gesehen natürlich, auch Film analysiert und auch so viele Parallelen eben zwischen Comic erzählen und Film erzählen damals für mich erkannt und mich damit beschäftigt, also sehr viel eben auch Comics Analyse betrieben im Grunde genommen während des Studiums und meine Abschlussarbeit auch zu diesem Thema Semiotik des Comics geschrieben. Ja, und habe als Abschlussarbeit beim Studium dann meinen ersten Comic im Reprodukt Verlag herausgegeben im Grunde genommen. Das war Der Tod von Speedy, der erste Comic der Love and Rockets Serie, der gleichzeitig eben das Ende meines Studiums bedeutete und parallel dazu bin ich auch in dem Jahr nach Berlin umgezogen und habe dann den Verlag hier im Grunde genommen begonnen, richtig, würde ich sagen. Ja.
Warum bist du nicht im Filmbereich geblieben?
Was mir nicht behagte, habe ich gemerkt bei der Arbeit am Film, also das war eben speziell Experimentalfilm, wo man aber trotzdem eben auch oftmals in der Gruppe an Filmen arbeitet, aber speziell auch, wenn ich an anderen Spielfilmen mitgearbeitet habe oder an anderen Filmprojekten, hat mir dieses Arbeiten in der großen Gruppe und die stetige Kompromiss, die Suche nach einem Kompromiss in der Gestaltung, also in dem, was man machte, hat mir nicht so behagt. Also ich habe gemerkt, dass mir diese Gruppenarbeit weniger gefällt, als dass ich für mich entscheiden kann, schnell entscheiden kann, was ich möchte und dem dann eben auch nachkommen kann.
Dann bist du mit dem ersten Ding, hast du direkt einen Verlag aufgemacht oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also genau, ich habe eigentlich direkt einen Verlag aufgemacht. Also ich hatte vorher schon Kontakte in die Szene hinein in Hamburg. Ich kannte den Andreas Knigge von Carlsen zum Beispiel, kannte Leute von Wahnsinn, dem Comicladen in Hamburg, der mehrere Filialen hat, die mir dann im Grunde auch beim ersten Buch ein bisschen zur Seite gestanden sind. Also ich gefragt habe, ob ich Kontakte von ihnen bekommen kann, ob sie mir eben ein bisschen Know-how zur Verfügung stellen. Und der erste Comic, Der Tod von Speedy, wurde dann auch über Hummel Comic damals noch vertrieben, noch nicht über den Medienservice, das ist dann unsere zweite Auslieferung. Und nach Erscheinen des Comics ist auch gleich David Basler von Edition Modern an mich herangetreten und hat gefragt, ob ich Reprodukt nicht sozusagen als Label in Edition Moderne aufgehen lassen will, ob wir nicht zusammenarbeiten wollen. Und ich quasi dann in der Folge Comics für Edition Moderne produziere und er sie finanziert. Und ich konnte im Grunde machen, was ich wollte. Und so hat es angefangen, dass wir dann im Grunde 1 bis 2 Bücher im Jahr gemacht haben mit beiden Labels dann auf den Büchern drauf, Edition Moderne und Reprodukt. Ja. Und dadurch musste ich mich dann nur noch um die Produktion kümmern, aber nicht mehr um die Auslieferung. Mhm.
Wie fängt man sowas an? Also du hast gesagt, du hast eine Menge Unterstützung da auch gehabt. Du hast es ja nicht alleine gemacht eben. Aber wie ist sowas von Grund auf anzufangen? Also stelle ich mir jetzt erstmal wahnsinnig groß vor. Man muss irgendwie viel machen, ne? Also an viele, viele Sachen denken, die man vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm hat, wenn man sich das so am Küchentisch vorstellt. Erstmal, ich mache jetzt einen Verlag.
Ja, gut, das ist jetzt auch 25 Jahre her. Also wir haben ja nächstes Jahr unser 25-jähriges Jubiläum und es war 91, schon natürlich auch eine andere Zeit als heute. Aber ich habe eigentlich das gesamte Verlagsbusiness im Grunde genommen Learning by Doing für mich erschlossen. Also mit Ausnahme der Zeit bei Carlsen, wo ich dann viel gelernt habe, von 2000 bis 2003, war das mich eben wirklich so einen Schritt auf den nächsten. Also so wirklich also angefangen, das erste Buch zu produzieren. Der erste Schritt ist eben gewesen, den amerikanischen Verlag, Fantagraphics in dem Fall, anzufragen, ob ich die Lizenz für das Buch erhalten kann. Das war erstaunlicherweise kein Problem, obwohl sie mich nicht kannten. Gab es offensichtlich von deutscher Seite aus kein Interesse an diesem Buch. Und ich glaube, ich habe einfach nur meine Lettering-Proben mal mitgeschickt, was ich gemacht habe zu der Zeit schon. Wahrscheinlich haben sie vielleicht mal bei Carlsen mal nachgefragt, ob sie wirklich kein Interesse haben, aber es war offenbar nicht vorhanden. Und ja, dann gab es gleich einen Vertrag, den ich unterschrieben habe, und dann musste ich an die Produktion gehen. Das heißt, ich müsste zunächst mal jemanden suchen, der mir das erste Buch übersetzt. Das hat der Oliver Köll getan, ein Freund aus Hamburg, der einfach irgendwie eine Affinität hatte zur Sprache, zum Englischen, und das gerne machen wollte. Eben sind wir beide relativ naiv rangegangen. Dann gab es als zweiten Schritt das Lettering zu machen. Das heißt, eben die Schrift in den Sprechblasen musste in deutscher Sprache erscheinen. Das habe ich dann gemacht, da hatte ich ja meine Erfahrung. Und dann mussten aus diesen verschiedenen Bestandteilen, die es dann gab, eben die Originalfilme, oder in dem Fall waren es, glaube ich, nur die Comicseiten des Originalalbums, die wir auseinandergeschnitten haben, die mussten mit dem Lettering zusammengefügt werden und das musste belichtet werden, damit Druckvorlagen entstehen konnten. Und das haben wir an der Hochschule gemacht. Dann hatte ich eine Freundin des Grafikstudio in Hamburg, die damals gut genommen mit den ersten Macs zu der Zeit, also Anfang der 90er, eben die digitale Bearbeitung ein bisschen gemacht haben, die hauptsächlich das Cover gestaltet haben, die Vierfarbsachen gemacht haben, und das wurde alles zusammengefügt, dann wurden Druckplatten belichtet und das wurde in Hamburg dann gedruckt, also alles sehr, sehr dicht beieinander und für mich eben auch fußläufig alles zu erreichen, das war sehr, sehr angenehm. Und ja, dann musste das Buch eben auch in den Handel und das lief dann über die Verbindung von Hummel Comic relativ gut, die damals schon den einen oder anderen Comic, glaube ich, selber verlegt und vertrieben hatten eben auch, aber auch eher so hobbymäßig so mal Comics machen wollten, die kein Verlag machen wollte, mit Hamburger Zeichnern, die haben mit Matthias Schultheiß damals gearbeitet. Und da passte das eben, dass die schon eine Struktur hatten, in dieses Buch dann hineingehen konnte und ausgeliefert wurde.
Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt schon Lettering-Proben hattest?
Angefangen mit Lettering habe ich schon während meiner Studienzeit, also ich glaube 84, 85 habe ich angefangen, Lettering zu machen für Carlsen damals zunächst mal. Eine Serie war Valhalla, an die ich mich jetzt erinnere, Julius Antoine, eine andere, also hauptsächlich franco-belgische Serien, die ich gelettert habe. Und dann, ich glaube 89 oder 90 gab es von Carlsen den Auftrag, 20 Peanuts-Taschenbücher zu lettern, die auch wahnsinnig schnell binnen 2-3 Monaten gemacht werden mussten. Das war also quasi auf Fließband arbeiten. Das Geld, was ich über diesen Auftrag bekommen habe, war auch im Grunde genommen das Geld, mit dem dann der Verlag angestoßen wurde. Mhm. Also Lettering-Anfragen gab es in den 80ern sehr viel, weil das die Zeit war, wo Carlsen und auch EHPA extrem expandiert sind in ihren Programmen, sehr viel franco-belgische Comics vor allen Dingen rausgebracht haben. Und Letterer dringend benötigt wurden. Das ist jetzt anders als heute, wo eben hauptsächlich mit digitalen Lettering gearbeitet wird. Das sah in den 80er, 90er noch anders aus. Und da war es jetzt nicht so ein großes Problem, da einen Fuß in die Tür zu bekommen, wenn man Letterer sein wollte.
Aber wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
Ich hatte grafisches Interesse. Ich hatte auch, habe auch Comics gezeichnet oder versucht, Comics zu zeichnen. Habe mich damit nie so richtig, soll ich sagen, also ich denke schon, es hat sich okay gewesen von dem Zeichnerischen her, aber ich war nicht so wirklich ein Erzähler und ich war nie zufrieden mit dem, was ich gezeichnet oder erzählt habe. Und für mich war das so aber auch ein Bestandteil der Comicsprache, eben das Lettering. Und ich fand es sehr, sehr spannend, das mitzubekommen, wie eben von Zack Magazin, wo noch mit Fotosets gearbeitet wurde, dann bei Carlsen die ersten Alben mit Lettering erschienen und habe schon auch sehr genau geguckt, wer macht hier welches Lettering, und jemand wie Michael Hau war damals schon dabei oder Gerhard Förster, die einen tollen Strich hatten, der einfach zu dem passte, also zu den Serien passte und der auch dem entsprach, was im Original so mit der Schrift an Dynamik auch in den Comic kommt, und das hat mich immer fasziniert und da dachte ich irgendwie, könnte ich versuchen, und es war einfach ein gutes Mittel, mir nebenbei eben das Studium zu finanzieren. Also es war für mich ein super Job, den ich von zu Hause aus machen konnte, der nicht viel Aufwand erforderte, und mir hat es Spaß gemacht, also es lag mir einfach. Okay.
Also ich finde ja auffällig, dass Reprodukt, also zumindest in meiner Wahrnehmung von Anfang an, eine klare Vision, eine klare Vorstellung von davon hatte, wie ein gutes Buch auszusehen hat, also wie ein gutes Comic verlegt werden muss. Ja, also verbunden auch mit einem hohen Anspruch an Details und Qualität. War das von Anfang an da oder hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt?
Oh, ich glaube, das war von Anfang an da, dass ich schon relativ genau wusste, was ich nicht wollte. Vielleicht eher so als das, was ich wollte, weil ich nicht wollte, dass unsere Comics aussehen wie die Carlsen-Alben oder die Alben, die damals auf dem Markt waren. Ich wollte schon etwas, schwer das in Worte zu fassen. Also was erstmal ein bisschen anders ist, und ich fand es schöner, was die Edition Moderne machte damals an Comics. Was ich daran nicht so schön war, ist, dass es für mich zu stilisiert war, dass es zu wenig dem entsprach, was die Zeichner vielleicht eigentlich wollten, die dahinter diesem Album standen. Also bei den Tardy-Büchern zum Beispiel, da war eben eine ganz starke grafische Lösung immer vorhanden für die Cover. Also die Schrift machte die auf der Seite stand oftmals bei den Tardy-Titeln von Edition Moderne, machte die im Grunde unverkennbar als Edition Moderne Bücher, aber das war nicht das, was ich wollte, sondern ich wollte schon irgendwie versuchen, dass die Grafik der Comics sich irgendwo auch in der grafischen Gestaltung des Covers und in der Haptik irgendwie wiederfindet. Also mir war schon immer dran gelegen, eine richtige Entsprechung dafür zu finden, was die Zeichner machen. Deshalb auch, glaube ich, dann die Hefte mit artigen Zeiten, bisschen natürlich auch oder stark kopiert von den Amerikanern, aber wo es auch darum geht, dass das Unmittelbare, das Günstige, das Schnellgemachte im Grunde zu zeigen, die Lebendigkeit der Zeichnung und der Inhalte, die transportiert werden, von den deutschen Zeichnern dann, also möglichst ja, direkt irgendwie an die Leute zu bekommen. Und im Grunde ging es mir immer darum, eine Entsprechung zu dem zu finden, was inhaltlich, was grafisch der Zeichner vorgab, das aber eben auch in ein Buch umzuführen, wo das als ganzes Stimmiges erscheint. Das ist oftmals sind das eben auch lange Auseinandersetzungen gewesen mit den Zeichnern, bis man da eine gute Lösung findet, aber das war eigentlich immer so der eigene Anspruch, ja.
Kannst du da ein Beispiel für nennen, für solche Auseinandersetzungen?
Im Augenblick ich muss mal drüber nachdenken, fällt mir jetzt gerade konkret nichts ein.
Bist du da vielleicht auch am Anfang irgendwie gegen Wände mal gelaufen hier und da, dass du irgendwie Ansprüche hattest, die dann nicht so realisierbar waren, wie du das dir vorgestellt hast?
Habe ich eher den Eindruck, dass wir gegen Wände gelaufen sind im Handel oder vielleicht eher mehr im Handel als, glaube ich, bei den Lesern, weil es gab schon immer eine Leserschaft für unsere Comics, denke ich, die aber relativ klein war. Aber es gab im Comichandel in den 90er Jahren auf jeden Fall große Widerstände und Vorurteile gegen unser Programm, das gleichgesetzt wurde mit den Menstruationscomics von Julie Ducey, um das so auf den Punkt zu bringen, vielleicht mal das, was wir dann oft gehört haben. Also wir sind halt die diese Comics machen. Und wir sind zu intellektuell, wir sind quasi unlesbar, was ich eben nie so richtig nachvollziehen konnte, diese Kritik, die da kam. Aber es hat aber lange gedauert, bis wir diese Vorurteile, glaube ich, aufgebrochen haben. Ich glaube erst so 2004, 2005, also als wir angefangen haben, die franco-belgischen Alben zu machen mit Der alltägliche Kampf und Isaac der Pirat und diesen Sachen, die dann und Donjon aufgenommen haben von Carlsen, dass dann irgendwie ein bisschen anders ausgeschaut wurde. Und mit dem Erfolg von Habibi dann natürlich sowieso, aber es hat schon lange gedauert. Und das war eher so der Widerstand, den wir bekommen haben.
Okay. Habt ihr da versucht, bewusst dagegen zu arbeiten oder hat einfach sowieso eure Richtung, die ihr dann einschlagen wolltet, einfach automatisch dazu geführt, dass ihr da mehr akzeptiert wurdet?
Eigentlich ist der Umschwung, also in meinem Kopf ist es jedenfalls so, in den 90er Jahren haben wir das gemacht, was wir machen wollten, ohne zu schauen, ob sich das irgendwie rechnet. Also es war einfach ein Liebhaberprojekt, Drehprodukt, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt. Und wir wollten wir waren nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Wir wollten einfach die Sachen veröffentlichen, die wir stark fanden, die uns Freude gemacht haben, wir haben halt unbezahlt gearbeitet und das war im Grunde unsere Entlohnung war, dass wir das machen konnten, was wir machen wollten. Und eben 2003, als ich wiederkam von Carlsen zu Reprodukt und auch von Hamburg nach Berlin, war mir klar, dass eben meine Perspektive war, wirklich von dem Verlag, von der Verlagsarbeit leben zu können. Also nicht mehr das als etwas zu betreiben, das nebenbei passiert. Also ich habe in den 90ern neben dem Lettering auch für einen groben Unfug gearbeitet, 3 Tage die Woche und da im Grunde meine Lebenszeit bestritten und dann die anderen 2 Tage oder 4 Tage die Woche Reprodukt gemacht, aber es kam nie was raus. Ich musste immer nur Geld in den Verlag reinstecken und das wollte ich eben umdrehen. Und da habe ich eben zusammen mit Jutta und Claudia 2003, 2005 geschaut, wie können wir das auf stabilere finanzielle Beine stellen. Und da war das Erste, dass wir eben Alben gemacht haben mit franco-belgischen Themen und die in Co-Produktion mit spanischem Verlag und auch anderen ausländischen Verlagen produziert haben, also günstiger produziert haben, auch für unsere Verhältnisse. Natürlich auch mit Alltägliche Kampf oder Isaac der Pirat, Donjon, den Lewis Trondheim Farbalben, dass wir da eben auch andere Themenbereiche aufgenommen haben, die trotzdem aber in meinen Augen schlüssig waren, weil wir haben vorher Lewis Trondheim in Schwarz-Weiß veröffentlicht, jetzt haben wir Farbe dazu genommen und es gab aber eben ein größeres Publikum und wir haben höhere Auflagen fahren können, das heißt, es blieb dann eben auch mehr Geld für uns übrig und so ist der Verlag langsam nach dieser Philosophie dann gewachsen im Grunde genommen, dass wir uns dann eher dem Markt angepasst haben und der Markt auch uns, also mit eben der Öffnung der Graphic Novel zu, ja, wo wir jetzt eben auch ein größeres normales oder bürgerliches Lesepublikum gewinnen konnten, hat so Schritt für Schritt sich das ergeben, dass wir eben unser Publikum uns ja, im Grunde genommen selbst erarbeitet haben, würde ich fast sagen manchmal.
Was würdest du so als die, die größten Schritte in der Reproduktgeschichte nennen? Also klar, du hast schon gesagt, jetzt, dass ihr angefangen habt, franco-belgische Sachen mit aufzunehmen, war sicherlich so einer. Wie war so die Entwicklung in den 90ern, also noch ein bisschen weiter vorher? Gab es da irgendwie größere Veränderungen schon?
Ja, es gab immer so, so stufenweise schon Veränderungen. Also in den 90ern sah eben der Markt für Comics anders aus. Die Szene in Berlin war eine andere. Also wir waren eigentlich stark in freundschaftlicher Konkurrenz verbunden mit Jochen Enterprises, die viel gemacht haben, die gerade die Berliner Zeichner alle, ja, im Grunde alle aufgenommen haben und die Ost-Berliner, Anke Feuchtenberger, Attack verlegt haben, Ohl verlegt haben. Für uns war ein wichtiger Punkt Ende der 90er, dass sukzessive eben Attack und Phil dann vor allen Dingen von Jochen zu uns rübergekommen sind, weil sie gerne mit uns arbeiten wollten, also weil ja, einfach im Grunde aus Sympathie. Und Didion Schulle war für uns ein wichtiger Schritt, weil wir plötzlich ein Album hatten, das eine Auflage hatte von 12.000 Stück. Vorher waren wir immer so 1.000, 2.000. Also das war ein großer Schritt und damit an die Kioske gegangen sind. Und beim ersten Band von Didion Schulle war das auch sehr erfolgreich. Dann sukzessive ein bisschen weniger mit jedem Folgeband, was so in der Natur der Sache liegt, aber bei Serien. Ne? Mhm. Und das war für uns eigentlich schon 90er ein wichtiger Schritt, würde ich sagen, ja.
Was war denn da das erste Selbstproduzierte?
Das erste Selbstproduzierte waren zwei Hefte parallel. Das war eben, glaube ich, 95. Das war das Artige Zeitenheft 4, was wir mit Andreas Michalko und Minu Zaribov gemacht haben. Und parallel das erste Krim-Krim-Heft von Markus Golschinski. Also eben alles Hamburger Zeichner, die sehr persönliche Themen im Grunde genommen erarbeitet haben. Bei Markus war es die Oi-Szene, die Skinhead-Szene. Und bei Andreas war es im Grunde genommen ja, Punk-Szene und Erlebnis im Hamburger, in der Hamburger Subkultur.
Und habt ihr da dann schon richtig auch lektoriert und richtig so die Künstler betreut oder habt ihr da mehr oder weniger das fertige Werk übernommen und gemacht?
Nee, da haben wir schon mit den Zeichnern auch gearbeitet, also ich in dem Fall, also schon immer mir Sachen angeschaut und drüber gesprochen mit den Zeichnern, also nicht im Grunde so lektoriert, so nach Gesetzmäßigkeiten von Dramaturgie und so, wie wir es heute jetzt tun, sondern eher so aus dem Bauch heraus, aber dass man eben schon schaut, also wie liest sich der Comic, also kannst du das transportieren, was du aussagen willst, sonst besiegt das dein Comic. Letztlich geht es auch natürlich, ist eine Spannung enthalten, wird die Spannung gehalten bis zum Ende, gibt es eine Auflösung, solche Sachen wurden dann schon besprochen, ja.
Es ist ja wahrscheinlich was völlig anderes, einen Lizenztitel zu machen und oder einen eigenen, ne?
Ja, ein Lizenztitel ist im Grunde natürlich relativ einfach. Also es fängt natürlich schon damit an, dass wir schauen, was es gibt und was uns interessiert. Und dann wird darauf ein Angebot gemacht bei den ausländischen Verlagen. Und wenn es keine weiteren Gebote gibt, ist es in der Regel eigentlich kein Problem. Dann wird der Comic auch dem Verlag, der das Angebot macht, zugeschlagen. Grundsätzlich ist es in Deutschland auch so, dass die deutsche Verlage relativ, die Comic-Verlage zumindest sehr freundschaftlich miteinander umgehen und da wird eigentlich nichts hinterm Rücken gemacht und man geht eben auch offen miteinander um und sagt, wenn man Interesse hat, was zu machen, wo der andere Interesse haben könnte. Problematisch wird es höchstens mit den Literaturverlagen, da gibt es dann öfter mal in der letzten Zeit vermehrt von Literaturverlagen, die Interesse an einem Thema eher mal als einem Autor. Jetzt Lys ist so ein Fall gewesen, Katharsis, das bei Fischer erschienen ist, wo wir ein Angebot gemacht haben, aber nicht mit Fischer mithalten konnten. Aber Lys ist für den deutschen Markt eben auch ein neuer Autor. Bei jetzt Autoren, die wir schon lange im Programm haben, gibt es eigentlich keine Reibereien mit anderen deutschen Verlagen. Also das ist relativ einfach.
Was machst du lieber? So einen Lizenztitel oder so diese komplette Eigenproduktion?
Komplette Eigenproduktion auf jeden Fall, weil es natürlich sehr viel befriedigender ist, sehr viel mehr Spaß macht, zusammen mit einem deutschen Zeichner oder mit einer deutschen Zeichnerin zu arbeiten, auf ein Buchprojekt hinzuarbeiten, dass man sich dann zusammen auch, natürlich steckt der Zeichner viel mehr Arbeit rein, aber man begleitet es eben doch und man hat am Ende dieses Produkt und dann wird das Produkt hoffentlich angenommen. Und das ist natürlich sehr viel motivierender und macht viel mehr Spaß, als wenn man was schon da ist, nur in Anführungsstrichen überarbeitet und anpasst auf den deutschen Markt. Also da was Eigenes auf die Beine zu stellen, das macht schon sehr viel mehr Freude, ja.
Mittlerweile habt ihr zwei große Räume hier in Berlin-Wedding. Wie viele Leute arbeiten hier eigentlich jetzt mittlerweile?
Hier arbeiten im Moment 8 Mitarbeiter und dann im Moment haben wir sogar 4 Praktikanten. Also wir haben in der Regel schon auch Praktikanten, die so ab 3 bis 6 Monate bei uns arbeiten. Also genau, hier sind im Moment 12 Leute im Büro, die hier arbeiten.
Und ihr macht, habt jetzt vor einigen Jahren auch angefangen, so dieses Kinderprogramm aufzubauen. Ne? Wann kam das eigentlich dazu?
Das Kinderprogramm machen wir jetzt seit knapp 3 Jahren, seit März 2013 haben wir damit angefangen. Ja, das erwuchs aus unserem Bedürfnis, im Grunde genommen Comics zu haben, die wir unseren Kindern auch zeigen können. Also mittlerweile sind einige von uns Verlag Eltern geworden und wir haben halt gemerkt, glaube jeder von uns, dass wir nicht so wirklich die Comics, die wir wünschen würden, uns den Kindern zeigen zu können, dass es die eigentlich in Deutschland gar nicht gab, nicht gibt. Es gibt halt für Kinder Mickey Mouse und was gibt es noch groß? Also lustige Taschenbücher, hauptsächlich Disney-Titel, aber es gab daneben eigentlich kaum was, was man so im frühen Lesealter den Kindern hätte geben können. Und da haben wir halt gedacht, das wäre an der Zeit, dass wir das, was wir versuchen, im Erwachsenenprogramm zu machen, wie wir es jetzt manchmal nennen, eben auch für Kinder schon produzieren. Wir sind speziell über Der kleine Strubbel heißt jetzt bei uns, Petit Poilu im Französischen. Das sind Comics gewesen, die wir, weil sie wortlos sind, unseren Kindern, also ich meinem Sohn zum Beispiel, habe geben können, als er noch 3, 4 Jahre alt war und die er schon dann verschlungen hat, obwohl er im Grunde seine erste Begegnung mit Büchern quasi gewesen ist und für sich selber erarbeiten konnte. Und das fand ich und auch die anderen fanden es faszinierend, dass das eben funktioniert mit so einem wortlosen Comic. Und da war das somit die erste Wahl, sowas in Deutsch zu machen, also im Grunde hier auch im Buchhandel vorliegen zu haben. Das war so ein Wunsch. Und der nächste Schritt war eben, wir wollten nicht nur einen Comic machen, sondern wir wollten mit einem Programm eigentlich starten. Also wir wollten mehrere Bücher haben. Ich glaube, im ersten Programm waren es dann 6 oder 8. Haben also geschaut, was gibt es, aber auch, wo sind jetzt deutsche Illustratoren, deutsche Zeichner, die Lust hätten, vielleicht was für Kinder zu machen. Und Michael Grünewald ist schon lange mit Patrick Wirbeleit befreundet, der als Kinderbuchillustrator arbeitet. Und die beiden zusammen haben dann eben so die ersten Sachen auch erarbeitet. Und Patrick zusammen mit Uwe Heitschütter den ersten Kisteband geschrieben und gezeichnet. Dazu kam dann Ariol im ersten Programm von Emmanuel Guibert und Marc Boutaron, also auch Comic für ein bisschen ältere Kinder schon, also frühes Lesealter ab 6. Ja, und so ergab im Grunde eins das andere, dass wir eben versucht haben, ein Programm zu bestellen, das Programm hatten am Ende und dann versuchen jedes Jahr so 8 bis 10 Bücher zu machen, neue Kindercomics zu machen.
Ah ja, genau, das wollte ich gerade fragen, wie groß der Anteil ist. Also ihr macht jetzt irgendwie 36 Bücher im Jahr oder sowas?
Es ist verschieden, wird gerade wieder ein bisschen mehr zum nächsten Jahr, zu unserem Jubiläum. Also ich glaube, nächstes Jahr werden wir ungefähr 50 Titel haben und wahrscheinlich so knapp 20 davon dann Kindercomics, würde ich denken. Ein bisschen weniger vielleicht, aber so etwa.
Also steigt der Anteil?
Der Anteil wird sicherlich steigen, wenn der Erfolg weiter steigt. Also wir sind jetzt nach ersten Anlaufschwierigkeiten mittlerweile eigentlich sehr zufrieden mit den Verkäufen im Kinderbuchprogramm. Und also es gibt jetzt gerade zur Kiste, aber auch zu Moomins gibt es Lesungen, die der Matthias Wieland aus Hannover macht oder auch Patrick Wirbeleit und Uwe Heitschütter sind selber unterwegs, ein bisschen für Kiste, Signierstunden und sowas zu machen. Setzt sich jedenfalls immer mehr durch und die Verkäufe steigen sogar. Also wir haben jetzt dieses Jahr doppelt so viel Kiste 1 verkauft wie im vergangenen Jahr. Das ist selten, dass wir sowas von einem Titel sagen können und die Akzeptanz für das Kindercomic-Programm steigt.
Kann man auch ganz anders bewerben wahrscheinlich, ne?
kann man anders bewerben. Und es gibt ja auch tatsächlich einige Kinderbuchhandlungen, wo man die Bücher reinbekommen kann, wo sie jetzt zunehmend nach den ersten Widerständen der Buchhändler im Grunde auch Präsenz bekommen. Und das ist einfach gut. Und ja, also Potenzial ist aber da. Im Grunde genommen ist es so, dass der Kinder- und Jugendbuchsektor in Deutschland, der wächst seit vielen Jahren. Und wir merken, dass wir da mit den Comics gut aufgehoben sind. Also es scheint doch eine große Bereitschaft oder eine große Neugier zu geben auf Kindercomics. Mhm.
Und hast du den Eindruck, dass das Käufer für das restliche Programm dann generiert? Also gibt es da große Überschneidungen oder würdest du das als sehr getrennte Märkte sehen? Oder wie ist da so deine Wahrnehmung oder eure?
Also der erste Gedanke oder ein Gedanke natürlich dieses Kindercomic-Programm war schon der, dass wir glauben, dass wir halt Comics für erwachsene Leser oder Graphic Novels, wie es ja heißt, so weit verankert haben, im Bewusstsein vieler Leute und eben größeres Publikum dafür gewonnen haben, zum Teil sicherlich auch aus Eltern, die jetzt bereit sind, auch für ihre Kinder Comics zu kaufen, was früher halt schwieriger gewesen wäre. Also so rum, denken wir, funktioniert es auf jeden Fall, dass eben weniger Hemmschwellen da sind gegenüber dem Thema Comic, also dass viele Eltern heutzutage auch einen Comic für ihre Kinder kaufen würden, ohne dass sie sagen, ohne dass sie denken, sie würden ihr Kind verderben, dadurch, was eben früher ja eben viel mehr Thema war. Also da sind wir einen Schritt weiter und heute wird der Comic auch viel in Schulen eingesetzt. Sie haben gerade Anfragen zu Kinderland und das im Unterricht eingesetzt wird. Da gibt es jetzt Unterrichtsmaterialien dazu. Irmina wurde gerade von der Bundeszentrale für politische Bildung als Comic herausgegeben, als Taschenbuch. Also da tut sich relativ viel und also umgekehrt wird ein Schuh draus. Also wir denken schon, dass wir jetzt ein Publikum haben, das Comics für ihre Kinder kauft und da offen ist. Aber bis die Kinder wiederum so weit sind, dass sie unsere Comics für Erwachsenenpublikum kaufen, das dauert natürlich schon noch ein paar Jahre. Also ich denke, da müsste schon wenigstens Teenager sein, in 5-6 Jahren vielleicht, ja. Aber klar, also die Comics, neue Leser heranzuziehen für die Comicverlage ist natürlich ein wichtiges Thema. Ja.
Die Entwicklung von Comics in der Zeit von Reprodukt. Wie würdest du so die Entwicklung des Mediums in der Zeit beschreiben? Weil du hast ja auch am Anfang schon gesagt, dass es sich schon alles sehr verändert hat.
Ja, also das Medium hat sich sicherlich insofern verändert, dass mehr Themen bearbeitet werden, die eine kulturelle und soziale Relevanz haben, also viel stärker als früher. Früher, 80er, 90er, ging es ja hauptsächlich um Entertainment, also Eskapismus im Grunde genommen, ging es darum, Lesebedürfnisse zu befriedigen, also Abenteuer, Rennfahrer-Comics, Humor-Comics, Porno-Comics, was es alles gab an Genres hauptsächlich. Aber dass eben jetzt so Felder eröffnet wurden, das denke ich irgendwie gründet etwas im autobiografischen Comic, also in dem, was die Amerikaner in den 80er, 90er Jahren gemacht haben für mich, also Love and Rockets, dann gab es Chester Brown mit Yummy Fur, es gab eben Jules Doucet, Daniel Klaus, Art Spiegelman, auch natürlich nicht zu vergessen, das Raw Magazin. Da wurde eben ganz stark gezeigt, wie individuell, wie persönlich Comics sein können in meinen Augen und was für persönliche Inhalte auch transportiert werden können. Also gerade Maus ist dann natürlich von Spiegelman ein hervorragendes Beispiel, der ein Thema bearbeitet, was ihm selbst total nah war, wichtig war, weil seine Eltern natürlich in Auschwitz waren, im Holocaust mittendrin waren und was gleichzeitig eben als Comic erstaunlicherweise funktioniert hat, was die Leute ja gekauft, gelesen haben, mit dem sie auseinandergesetzt haben und was eben eine erste Referenz war dafür, dass Comics nicht nur für Jugendliche, nicht nur ein infantiles Medium sein müssen oder können, sondern sich allen möglichen Inhalten öffnen. Und da hat sich eben in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren, die wir jetzt arbeiten, sehr viel bewegt. Es war Maus, dann Persepolis von Marjan Satrapi, was den internationalen Markt nochmal geöffnet hat für das Thema Politik in Comic. Und dem folgten dann viele Bücher wie David B. war für die Association auch sehr wichtig mit seinem Buch über die Krankheit seines Bruders, die Epilepsie seines Bruders. Wir haben Themen wie Guy Delisles Reisereportagen über Birma, über Jerusalem, über Shenzhen in China, über Pyongyang, die ein großes Publikum angesprochen haben, so als eben Reiseführer in Comicform, die einfach sehr gut funktioniert haben. Und wir haben dann gemerkt, dass eben wirklich so auch historische Themen, kulturgeschichtliche Themen, viele Leute ansprechen und dass der Comic einfach ein gutes Medium ist, um das zu vermitteln über die Zeichnung. Und in meinen Augen hat eben der Comic immer diesen Vorteil gegenüber jetzt Literatur oder auch mal wegen Fotobildbänden, dass die Bilder nochmal gefiltert sind durch eben die Persönlichkeit des Zeichners, dass man da, wenn der Zeichner auch eine Affinität hat zu seinem Thema und das vermitteln kann, kriegt das eine ganz starke Kraft, finde ich, so ein Comic. In meinen Augen wurzelt daran eigentlich schon oftmals die Kraft von Kunst, dass eben der Autor, der Künstler, der Zeichner jetzt im Teil des Comic etwas aus etwas schöpft, das ihn selbst eben zutiefst berührt, dass er irgendwie aus seinem Inneren etwas hervorzieht, das ihn beschäftigt und das eben in einen Comic überführt. Und da merkt man als Leser, glaube ich, eher unbewusst, dass da eine große Ehrlichkeit in dem liegt, was der Zeichner macht. Also wüsste ich jetzt nicht, wie man wirklich den Finger drauf legen kann, dass das immer das ist. Aber das ist jedenfalls im Grunde das, was wir suchen als Verlag Reprodukt, wo wir eben schauen, dass wir diese Stoffe, die so präsentiert werden, oder die Künstler, die das machen, versuchen an uns zu binden oder dass wir versuchen, eben an die ranzukommen andererseits und dass sich daraus so eine Schlüssigkeit ergibt auch. Und wenn wir das geschafft haben, ist es in meinen Augen auch, also gutes Beispiel ist vielleicht jetzt Lewis Trondheim, dessen erstes Buch, was wir gemacht haben, war Approximate Continuum Comics, also eine rein autobiografische Arbeit, die er in den 90er Jahren gemacht hat, wo er im Grunde genommen darüber spricht, wie es ist, aus Paris nach Montpellier zu ziehen, also einen Abschied zu nehmen aus der Großstadt und aus der Vernetzung, auch mit seinen Kollegen, in die Kleinstadt zu gehen, um da zu arbeiten, aber eben auch um dieses ganze Umfeld zu beschreiben. Das war der erste Comic, den wir gemacht haben. Und dann aber später sind wir diesem Autor gefolgt und haben eben auch seine zum Teil essayistischen Comics, Désœuvré, außer Dienst bei uns, oder so quasi ein Roman wie Die Insel Bourbon, die er zusammen mit dem Autor gemacht hat, veröffentlicht, oder eben seine Herr Hase oder Donjon Fantasy Sachen. Also da, wenn wir erstmal einen Autor haben, an den wir glauben oder mit dem wir eben anfangen zu arbeiten, versuchen wir eben auch sein Werk zu verfolgen, und daraus ergeben sich einfach manchmal spannende Sachen und es öffnen sich für uns eben Perspektiven, von denen wir zu Anfang gar nichts geahnt hatten, aber die für uns eben trotzdem schlüssig sind, also in sich schlüssig sind. Und da entsteht, glaube ich, eine Spannung, die auf der einen Seite den Verlag auch interessanter macht, weil natürlich eine größere, es gibt mehr zu entdecken dadurch im Grunde genommen.
Wie funktioniert so dieses Lizenzgeschäft? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen Künstler wie Trondheim ja schon über Jahre irgendwie rausbringt, habt ihr da irgendwie schon dann so ein Vorrecht, weil die wissen, ihr macht das gut und es verkauft sich? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also wir sind sowohl mit den Verlagen, den ausländischen Verlagen von Trondheim jetzt, als um bei dem Beispiel zu bleiben, in Kontakt, als auch mit ihm selber jetzt in seinem Fall. Das ist so, dass Lebes bei, weiß nicht, 10, 12 französischen Verlagen wahrscheinlich veröffentlicht und wir die eigentlich wahrscheinlich alle kennen, also wir besuchen regelmäßig jetzt Messen, wie zum Beispiel das Comic Festival in Angoulême, wo alle französischen Comicverlage einen Stand haben und wo es einen Lizenzzelt gibt, wo man die Agenten dann trifft, jedes Jahr im Januar. Wir besuchen natürlich Frankfurter Buchmesse, wo auch eigentlich die meisten französischen Verlage sind. Lebes haben wir jetzt relativ regelmäßig eingeladen, alle 3, 4 Jahre ist er in Deutschland und wir, ich würde sagen, wir sind befreundet auch und da gibt es einen steten Austausch. Da gibt es schon einfach eine unausgesprochene Vereinbarung, dass wir so ein Erstkaufsrecht haben bei Lewis Trondheim, würde ich sagen, auch zusammen mit den, also ihm gegenüber, er uns gegenüber und auch die Verlage uns gegenüber, die räumen uns da schon das Recht ein. Und ich glaube, das ist auch, wie ich vorhin sagte, also wenn jetzt ein anderer deutscher Verlag auf die Idee kommen würde, wir möchten Trondheim machen, dann würden sie es auch nicht an uns vorbei machen. Dann würden sie schon erstmal darum fragen, ist es okay, können wir das machen? Und wir würden dann sagen, ja oder nein. Und dann hätten wir vielleicht ein Problem, aber also grundsätzlich gibt es da eben eine große gegenseitige Wertschätzung und da wird nicht in den Gefilden des anderen gewildert eigentlich so. Ne? Also da gibt es eigentlich wenig Probleme. Problematischer sind dann eben wiederum, was ich eben sagte, wenn jetzt große Literaturverlage kommen und im Grunde genommen in ihrer Denke auch eher so im Buchmarkt sind und nicht im Comicmarkt, dann passiert das schon, wie zum Beispiel bei Daniel Klaus Wilson, der ist bei Eichborn erschienen vor 4 oder 5 Jahren. Da gab es dann die Anfrage von Eichborn an Dawn Quarterly, die dann ein Angebot machen, was in dem Fall sehr hoch war. Und da hat es dann so funktioniert, dass Dawn Quarterly uns gefragt hat, ja, würdet ihr auch Wilson machen wollen und was wärt ihr bereit dafür zu bezahlen? Und Wir haben das erstmal realistisch durchkalkuliert, weil wir wissen, was wir von Daniel Klaus verkaufen können in Deutschland oder glauben zu wissen, was wir verkaufen können. Und sind dann bei weitem nicht auf den Vertrag, auf den Betrag gekommen, den Eichborn geboten hat, und haben dann gesagt, nee, soll Eichborn das mal versuchen in dem Fall. Aber auch, weil wir jetzt Wilson nicht so stark fanden wie etwa David Boring oder andere Werke von Dan Klaus. Und haben uns dann eben zurückgezogen und Eichborn hat es gemacht, aber auch nicht sehr erfolgreich. Also es ist eben immer so ein bisschen die Frage, wo geht das hin? Jetzt machen wir die nächsten Bücher von Daniel Klaus, sind jetzt wieder bei uns, oder wir haben dann eben auch geschaut, dass wir Mr. Wonderful erscheint jetzt gerade nächsten Monat bei uns und im nächsten Jahr Patience, der neue Comic von Daniel Klaus. Das ist bei Eichborn dann auch so gelaufen, dass die gemerkt haben, nee, so, also wir brennen auch nur Geld mit Wilson, und das machen sie in der Regel auch kein zweites Mal. Also. Mhm. Ein Vorteil ist tatsächlich, dass wir seit so langer Zeit, seit 25 Jahren im Geschäft sind und tatsächlich diese Reisen eben machen, viele Festivals besuchen im Ausland auch und die ein gutes Netzwerk haben, dass wir viele ausländische Verlage kennen und viele ausländische Verlage kennen uns auch. Wir haben ja auch viele von unseren deutschen Zeichnern in spanischer, französischer, italienischer Sprache veröffentlicht. Also wir kennen dadurch aber eben auch die anderen Verlage und es gibt relativ viel Austausch, würde ich sagen. Und dadurch entsteht auch auf eine Art ein Vertrauen und ja, wir kriegen sehr viel positives Echo auf die Bearbeitung unserer Comics, auch gerade im Handlettering wird vom Ausland auch sehr positiv aufgenommen, wenn sie unsere Bücher sehen. Also da gibt es meistens sehr schöne Komplimente und auch ein Vertrauen darin, dass wir eben die Autoren, die französischen, ausländischen Verlage generell haben, dass wir eben, wenn wir sie in Deutsch machen, dass wir sie auch gut verpacken. Und viele, es gibt sogar mittlerweile relativ viele Autoren, die bewusst sagen, sie möchten bei uns veröffentlicht werden und eben das auch ihren Verlagsagenten oder den Lizenzleuten sagen. Also da haben wir das Glück, zu oftmals offene Türen einrennen mittlerweile.
Das können sich dann aber wahrscheinlich auch nur die größeren Fische leisten, ne? Sich die Lizenznehmer auszusuchen.
Das kommt aber an, also wir sind ja schon in einem Feld, wo das eben alles sehr persönlich abläuft. Ne? Das ist eben ein Vorteil gegenüber auch irgendwie Genres. Also wenn wir jetzt, es geht bei uns nicht um Fantasy-Comics und nicht den bestverkauften Fantasy-Comics, sondern es geht wirklich darum, dass im Grunde genommen ist es eben so ein Independent-Markt, ne? Oder so ein Arthouse-Markt, dass man ein kleines Buch, einen kleinen Film macht und der braucht eben einen deutschen Verleih sozusagen, so ähnlich ist es im Comic auch, ne? Dass die jetzt sehr die Bestseller haben, die dann jetzt bei uns landen würden, sondern es sind eben ja persönliche Titel, die sich zum Teil wieder auch gut verkaufen, aber es läuft tatsächlich eben über den persönlichen Austausch und es geht jetzt nicht um den Markt. Ne? Also so ist jetzt Comic ein zu kleiner Markt, es geht nicht um riesen Margen, es geht nicht um viel Geld, dann ist alles relativ überschaubar noch.
Das klingt jetzt so, als ob dieser ganze geschäftliche Teil, nenne ich es jetzt mal, so dieses Kontakte haben und auf Messen rumlaufen, schon einen wahnsinnig großen Teil ausmacht. Und die Erfahrung natürlich auch und überhaupt sich die vielleicht auch unausgesprochene Regeln oder so zu kennen oder überhaupt die ganzen Mitbewerber zu kennen und so weiter. Ich habe immer in einem Interview mit dir gelesen, du wünschst dir mehr Konkurrenz. Aber es ist doch wahrscheinlich schwierig, da auch Fuß zu fassen, oder? Es ist doch wahrscheinlich schwierig, da reinzukommen.
Ja, ich meine, das ist im Hinblick auf mehr Lebendigkeit oder noch mehr Lebendigkeit im deutschen Markt. Im Genommen, das, was mir Spaß gemacht hat in den 90er Jahren, diese Konkurrenz mit Jochen Enterprises, die sehr viel vorausgedacht haben, sehr, sehr, sehr bewusst auf ihren deutschen Markt geguckt haben und Zeichner- und Comics-Szene, deutsche Comics-Szene gefördert haben. Das ist eben seit den 90er Jahren ein bisschen verloren gegangen in meinen Augen. Also es gibt natürlich schon Mitbewerber wie Avant Verlag jetzt irgendwie, der natürlich eine ähnliche Ausrichtung hat wie wir. Es gibt Ihapa Graphic Novel, die jetzt allerdings leider gerade zurückgefahren haben. Es gibt natürlich auch Carlsen, die ihre Graphic Novels machen. Aber das ist alles sehr, wie soll ich sagen, also nicht sehr dynamisch. Also es stagniert eher und also, was ich am spannendsten fand in den letzten Jahren, war zum Beispiel der Rotopol Pressverlag aus Kassel, die jetzt eben auch mit jungen deutschen Zeichnern Sachen versuchen, in eine tolle Richtung gehen, die auch einen ganz eigenen Stil fahren, sehr, sehr, sehr guten Geschmack haben in meinen Augen, sehr klar auswählen, wen sie verlegen und wen nicht. Aber das natürlich auf der anderen Seite nicht in der wirtschaftlichen Dimension machen, die jetzt mit unserer vergleichbar wäre. Ich finde es immer spannend, auf Splitter zu gucken, was Splitter für Ideen hat, marketingtechnisch und auch, wie sie im Buchhandel jetzt versuchen wollen zu agieren. Aber was ich meine, ist wirklich eben so eine gewisse Lebendigkeit, die die Szene für mich in den 90er Jahren hatte, also wo man sich mehr miteinander reiben konnte und auch noch irgendwie eben den Anspruch haben konnte, besser zu sein als die anderen oder schneller oder wie auch immer. Also eben diese Dynamik war viel stärker in meinen Augen vorhanden, als sie das heute ist. Ist so ein bisschen, die deutsche Szene ist so ein bisschen behäbig. Also es kommen jetzt zwar so einige junge Leute auch nach in meinen Augen und vielleicht gibt es auch mal den einen oder anderen neuen Verlag, aber ja, es ist ein bisschen bequemer irgendwie alles geworden in meinen Augen.
Könntest du denn potenziellen zukünftigen Konkurrenten Tipps geben?
Ah ja, klar.
Zum Beispiel?
Oh, die müssen schon Fragen haben, ne?
Na, wie fängt man sowas an? Also wenn man jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sehe jetzt da irgendwie so ein geiles Comic von irgendeinem amerikanischen Indie-Verlag, dann rufe ich da an und frage, ob sie mir das rüberschicken oder wie funktioniert sowas? Also wie fängt man sowas an? Was muss man alles bedenken? Oder was sind vielleicht auch typische Fehler, die man irgendwie am Anfang macht?
Ja, ich denke schon, der erste Schritt ist zu schauen, dass man natürlich erstmal weiß, was man machen möchte. Also wenn du jetzt das Beispiel auszugreifen, wenn du jetzt einen amerikanischen Independent-Comic hast, den du gerne machen willst, dann ist es naheliegend, vielleicht erstmal zu schauen, wer ist der Verleger, also die Leute kennenzulernen tatsächlich eben, wer ist der Verleger, wie arbeitet der, wie tickt der und wie ticken die Zeichner und was ist deren Idee. Und also ja, ich kann das nur nochmal unterstreichen, das macht auf jeden Fall Sinn, hinzugehen und mit den Leuten zu sprechen. Und sich selbst auch zu verkaufen natürlich in erster Instanz und dann zu schauen, wie kann man mit dem Material arbeiten und dann aber auch nicht nur dieses eine Buch denken, sondern wirklich ein bisschen strategischer denken, sondern eher so Programm, was will ich mit meinem Verlag? Ich will ja wahrscheinlich nur ein Buch. Wie kann mein Verlagsprogramm aussehen? Was macht Sinn zusammen? So, ne? Also da gibt es ja viele gute Beispiele. Also Rote Pol, wie gesagt, finde ich ein sehr positives Beispiel, wie sie ihr Portfolio aufgestellt haben. Aber auf Crosscult zu schauen, macht genauso viel Sinn. Oder später auch, das ist ein sehr homogenes Programm, was die Verlage eben auch im größeren Rahmen auf die Beine gestellt haben. Da einfach zu gucken. Und da gibt es in Amerika viele positive Beispiele, finde ich, von jungen, kleinen Verlagen, die da neu anfangen und so langsam im Grunde dem nachfolgen, was Dawn Quarty in den 90ern gemacht hat oder Fantagraphics. Das ist sehr spannend. Und da kann man auf jeden Fall gut andocken, denke ich mir auch. Auch mit deutschen Zeichnern mittlerweile.
Hast du oder hat Reprodukt irgendwie größere Fehler gemacht, die du vielleicht, irgendwelche Sachen, die du heute anders machen würdest?
Wir machen ständig Fehler. Also aus Fehlern lernen wir. Zum Glück haben wir nicht so schlimme Fehler gemacht bis jetzt, dass wir jetzt daran komplett gescheitert werden. Uff, ja.
Fällt dir da was Konkretes ein, was du erzählen willst?
Weiß nicht, wie ich das erzähle. Ja, also konkret ein ganz simples Beispiel, stimmt, das wäre Kiste. Also bei unseren Kindercomics haben wir angefangen, eigentlich schon mit dem Gedanken, dass wir uns den Kinderbuchmarkt vorher anschauen und gucken, was gibt es da für Segmente, wie funktionieren Bücher in verschiedenen Segmenten. Da gibt es halt Bilderbuch und Bücher für Erstleser und verschiedene andere Sachen, die in verschiedenen Formaten auf dem Markt angeboten werden und verschiedenen Preiskategorien, dass wir eben geschaut haben, okay, was macht Sinn, was können wir wo andocken, in welchem Kinderbuchsegment. Und wir haben Kiste gemacht als Softcover, ich glaube für 12 Euro und es hat überhaupt nicht funktioniert. Wir haben dann wiederum mit unseren Vertretern gesprochen, bei der nächsten Konferenz, die anstand, und nochmal drüber nachgedacht, was könnte man machen, damit Kiste besser funktioniert im Markt, weil wir eigentlich schon dran geglaubt haben, natürlich dran geglaubt haben, dass wir einen tollen Comic gemacht haben, verlegt haben, dass Patrick und Uwe einen tollen Comic gemacht haben und dass es funktionieren muss, also wir versuchen, einen anderen Zugang in den Markt zu bekommen und dann haben wir eben das Format umgestellt auf Hardcover und das hat nicht sofort, aber es hat jetzt nach 2 Jahren funktioniert es plötzlich, dass eben das gekauft wird und das gekauft wird wie ein normales Kinderbuch, also solche einfachen Dinge manchmal.
Verkauft sich nicht, was machen wir machen es teurer.
Ja, wir geben eine andere Ausstattung, machen es teurer und es funktioniert. Ja, das ist ganz komisch. Ja.
Wie siehst du denn so die Gegenwart und die Zukunft von Reprodukt? Wie seid ihr denn momentan so aufgestellt und wie soll es weitergehen?
Ja, was ich als sehr positives Zeichen betrachte, so in den letzten 2 Jahren speziell, ist eben die Wertschätzung, die jetzt deutschen Zeichnern gegenübergebracht wird in Deutschland. Also der Erfolg von Marvels Kinderland letztes Jahr und dann danach der Erfolg von Irmina, also sowohl was die Resonanz im Feuilleton oder bei Marvel jetzt auch im Fernsehen, aber viel im Fernsehen, nach sich zieht als auch die Verkäufer der Bücher, die also bei Marvel jetzt erstmal in einem Jahr über 10.000 Stück verkauft haben. Das war schon, das ist ein sehr guter Weg und das gibt mir eben auch Hoffnung dafür, dass es mit anderen Zeichnern zukünftig so funktioniert. Ne? Dass wir, also für unser, fürs nächste Jahr steht auf unserer Agenda auf jeden Fall, dass wir auch mehr wieder mit jungen deutschen Zeichnern arbeiten wollen, dass wir im Grunde die Hemmschwelle, dass man mit einem 300-Seiten-Buch nur was werden kann, dass wir die versuchen zurückzufahren. Also Marvel hat ja bei uns angefangen 2003 mit Wir können ja Freunde bleiben auf 64 Seiten und das war schon eigentlich ein guter Erfolg für die Zeit. Also wir wollen wieder mehr Projekte machen mit jungen deutschen Zeichnern, auch auf weniger Seiten. Da sind wir jetzt gerade dabei, die ersten Projekte vorzubereiten für nächstes Jahr. Und ja, wichtig ist wirklich da bei der Stange zu bleiben und die Autoren zu halten, sie zu ermuntern, auch wenn die ersten Erfolge vielleicht ein bisschen ausbleiben, weiter zu arbeiten im Comic und Themen zu finden, vielleicht auch, die vielleicht nicht ganz so sehr nabelschau sind, sondern auch über den eigenen Tellerrand hinaus Leute interessieren können. Das ist wichtig, denke ich, und dass wir da eben weiter dran arbeiten und hoffentlich auch weiter erfolgreich sind. Das ist im Grunde unser Plan. Und das ist auch am spannendsten für uns selber und am befriedigendsten in der Arbeit.
Was ist denn für dich so der, also es ist ja eine wahnsinnig vielseitige Arbeit, ne? Also du hast eigentlich mit jedem Aspekt wahrscheinlich ein bisschen zu tun. Und gibt es da einen Teil, der dir irgendwie am meisten liegt oder am meisten Spaß macht?
Ja, das hat sich für mich so im Laufe der Zeit schon sehr stark gewandelt, weil in dem Maße, in dem der Verlag jetzt gewachsen ist, eben mit 8 Mitarbeitern und den Praktikanten und allem, hat sich meine Arbeit eben auch verlagert. Also meine Arbeit begreife ich mehr als, was ich zu Anfang sagte, eben den Verlag zusammenzuhalten. Dazu gehört Personalführung zum Beispiel, dazu gehört auch jetzt eben für mich mehr die Finanzbuchhaltung und im Grunde zu schauen, dass auch die einzelnen Bereiche ineinander greifen, dass eben im Grunde genommen die Arbeit innerhalb des Verlags möglichst reibungslos und mit viel Spaß für alle Beteiligten über die Bühne geht die ganze Zeit. Das ist einfach ist eigentlich im Grunde genommen das Kernthema ein Stück weit. Also mir liegt ja daran, dass jeder für sich in seinem Bereich die Verantwortung trägt und auch nach außen kommuniziert, dass er derjenige ist, der das macht. Also deshalb freue ich mich auch immer, wenn jetzt Interviews mit Michael, mit Grünewald, mit Sebastian Oehler, mit unseren Mitarbeitern, also dass die eben sozusagen in die Öffentlichkeit gehen und auch wahrgenommen werden als Verantwortliche für ihren Bereich, dass nicht alles bei mir zusammenläuft, das ist nämlich schon lange nicht mehr der Fall. Also mir macht schon die Lettering-Arbeit nach wie vor Spaß, mir macht es auch Spaß, ein Buch zu produzieren, aber im Grunde genommen ist es so, dass ich mir das mittlerweile fast leisten können muss. Ne? Das ist nicht mehr meine Arbeit. Das war es lange und hat auch lange Spaß gemacht, aber es kann es jetzt eben nicht mehr sein, so richtig.
Ja, trotzdem will ich noch drüber reden. Das Lettering ist natürlich, wir können nicht reden, ohne über Lettering zu reden. Also du hast, weiß ich nicht, eins der bekanntesten Dinger, die du gelettert hast, ist wahrscheinlich Tim und Struppi, ne? Mhm. Für Carlsen 2003 oder so in dem Dreh, ne?
Ja, genau. Das ist natürlich, was immer wieder nachgedruckt wird und auch immer wieder in anderen Ausgaben, in Faksimile-Ausgaben, in Volksausgaben, in Sammelausgaben. Klar, Tim und Struppi wird immer wieder reproduziert, wobei Klaus Schikowski auch schon seit Jahren sagt, dass sie eigentlich das nächste Mal einen Font kreieren wollen, auf der Basis von Hergés Lettering und das mit dem Font machen wollen. Darauf warte ich jetzt gerade noch, aber ja.
Aber auf Basis von Hergé, nicht auf deinem Lettering.
Nicht auf meinem Lettering, nein, ich habe so verstanden, auf der Basis von Hergés Lettering, ja.
Wie funktioniert sowas? Also wie arbeitet man da? Also man malt natürlich nicht auf den Originalen von Hergé rum, aber wie funktioniert das?
Oh, das ist jetzt schwer in Worte zu fassen, ohne Bilder zeigen zu können. Also erstmal ist bei mir so, ich schneide das Originalalbum, also den französischen Tim und Struppi Tintin, auseinander und habe dann die einzelnen Seiten. Auf eine Seite klebe ich dann oben mit 2 Tesastreifen ein Transparentpapier und dann habe ich unter dem Transparentpapier sehe ich halt die Sprechblasen und lettere dann über den Sprechblasen. In dem Fall von Tim und Struppi mit Hilfslinien, die auf dem zweiten Transparentpapier so einen kleinen Zettel darunter sind. Dass ich eben die Originalschrift sehe, ungefähr wie groß die ist und dann die Hilfslinien und über die Hilfslinien rüber wird dann die Schrift mit einem Rapidograph im Fall von Tim und Struppi gemacht. Mittlerweile arbeite ich mit Adding Fineliner, die ein bisschen lebendigere Strich ermöglichen als diese Rapidographen, die eben sehr steril sind, sehr, sehr technisch. Dann wird das, wenn die Seite fertig geschrieben ist, wird das abgezogen und dann wird das Lettering gescannt heutzutage. Und dann wiederum auf einer separaten Ebene in ein InDesign oder Photoshop-Dokument eingebaut. Mhm. Genau. Das wird dann alles zusammengeführt am Ende und dann wird auch wiederum die Druckplatte belichtet.
Und wie lange brauchst du vorher, um dir so eine Schrift anzueignen?
Mittlerweile brauche ich quasi nur 2-3 Sprechblasen zur Übung, aber ja, das ist eigentlich Übungssache. Also früher hat es schon ein, zwei Seiten gebraucht, dass ich eben angefangen habe, das zu lettern, und dann war ich nach 2 Seiten zufrieden und habe dann wieder von vorne angefangen, bis ich den Strich hatte, aber mittlerweile ist das eigentlich relativ schnell. Also wenn ich einmal gucke, was sind die besonderen Elemente an der Schrift, also sind die E's irgendwie rund oder eckig oder die G's sind oft gerne unterschiedlich, dass ich eben gucke, was sind die bestimmten Elemente in einer neuen Schrift, die ich jetzt anfange, und versuche, die dann nachzumachen und auch in eine gewisse Dynamik umzusetzen, und nach einer Zeit funktioniert das dann eigentlich ganz gut. Mhm. Also im schlimmsten Fall ist es so, dass ich ein Album durchlettere und gucke mir den Anfang an und denke, okay, das war jetzt nicht so doll, und mache dann die ersten 2 Seiten nochmal, aber das ist mittlerweile recht simpel, aber das ist wirklich wie eine Übungssache. Wenn man das viel macht, dann ist das nicht so ein Problem.
Verlernt man da die eigene Handschrift?
Ich habe immer das Gefühl, dass das bleibt so ein bisschen ein Echo von der Zeit, nachdem ich sowas beendet habe in der eigenen Handschrift, aber so viel schreibe ich auch nicht handschriftlich, und dann nach der Zeit verschwindet das wieder.
Wahrscheinlich machen auch manche mehr Spaß als andere, ne?
Also ja, mir liegen zum Beispiel so dynamische Schriften eher als so sehr statische Schriften. Mir liegt Daniel Klaus zum Beispiel eine sehr genaue Schrift, die sehr, sehr technische Schrift ist, die eben auch relativ kalt ist. Und das liegt mir weniger als jetzt eine dynamische Schrift wie bei Manu Larsenet, der relativ simpel so einfach schreibt, wie es, also er nicht so genau guckt, dass alles so auf der Linie steht und so, sondern eben eher so schreibt, wie man jetzt handschriftlich Versalien schreiben würde. Das liegt mir eher als jetzt Daniel Klaus.
Und wie lange sitzt du da an so einer Seite? Also kommt natürlich drauf an, wie viel Text drauf ist, ne? Aber jetzt sagen wir mal, um beim Beispiel Tim und Struppi zu bleiben, kann sich vielleicht jeder was darunter vorstellen?
Tim und Struppi, glaube ich, wäre so 1 bis 1,5 Stunden pro Seite. Okay.
Hm. Kam es da zum Beispiel oder auch bei anderen Projekten dann schon vor, dass dann vielleicht auch der Verlag gesagt hat, oh, das ist vielleicht noch nicht so gut, oder kannst du da vielleicht irgendwie die E's nochmal ein bisschen anders machen oder irgendwie sowas? Oder bist du da einfach schon so der Profi, dass da überhaupt niemand mehr irgendwas in Frage stellt und du lieferst ab und fertig und gut ist?
Also bei Tim und Struppi war es so, dass ich, glaube ich, bewusst 3 verschiedene Schriften zur Probe abgeben sollte und sich dann der Verlag entschieden hat, okay, am ehesten wollen wir in diese Schriftrichtung gehen, und es soll bitte so aussehen, also wie es jetzt eben in Tim und Struppi aussieht, aber noch ein bisschen, ich glaube, die Frage war noch ein bisschen technischer, also ein bisschen klarer, noch ein bisschen kühler, als ich das ursprünglich angelegt hatte. Also ich hatte jetzt lange keine, also ich kann mir jetzt eigentlich konkret an keine Ablehnung erinnern, eher mal so, also ich gebe in der Regel schon mal eine Probe ab, und dann wird gesagt, mal mehr so oder so, und von Reprodukt aus versuchen wir das eigentlich auch, dass wir die Letterer, auch wenn wir es schon lange kennen, wenn wir eine neue Schrift anfangen mit einem neuen Autor, dass wir erstmal um eine Probe bitten. Mhm. Weil wir auch schon den Fall hatten, dass ein Album komplett gelettert war und wir es dann aber nicht gut fanden und das nochmal komplett neu gelettert wurde von jemand anders dann meistens. So. Mhm. Und das ist natürlich, kostet Zeit und Geld und ist ärgerlich. Also das kommt vor.
Ja. Also es ist ja auch oft so, dass Cover zum Beispiel dann auch eine Übersetzung bekommen. Mhm. Hier jetzt wie zum Beispiel bei dem neuen Space Dumplings von, Craig Thompson, genau. Macht das dann der Künstler oder macht ihr das? Wie funktioniert denn sowas? Wenn da jetzt zum Beispiel der Titel, das ist irgendwie, das eine ist irgendwie so ein Computerfont, aber das andere sieht schon eher gezeichnet aus.
Ja, in dem Fall von Craig Thompson hat er angeboten, dass er diesen Krümel zeichnet. Also da hat er den Schriftzug neu gemacht, selber. Aber innen drin hat es, wo auch sehr, sehr viele Soundwords sind, hat der deutsche Letterer das gemacht. Aha. Michael Hauer in dem Fall. Und das ist sehr viel Arbeit, weil, wie du hier siehst, eben wird jede Farbe auch dann neu eingearbeitet. Es muss auch im Hintergrund oftmals retuschiert werden, was beim Original-Soundword fehlt oder zu viel ist, jeweils. Ja. Das ist sehr mühsam, ja. Aber ja, wir suchen dann eine Entsprechung für zu finden. Aber wenn der Zeichner dazu bereit ist, also gerade das Cover nochmal neu zu gestalten nach dem neuen Titel oder nach unseren Wünschen, nehmen wir das natürlich gerne an. Und ja, hier bot sich das an. Es gibt auch bei Trondheim hat zum Beispiel auch für Endkrass den Titel selber gelettert, weil ich da irgendwie nicht mit klar kam mit diesem Titel. Mhm. In der Regel läuft es aber über uns, dass wir es dann versuchen umzusetzen und neu zu gestalten.
Ja. Mhm. Michael Hau hat doch auch den Chris Ware gemacht, oder?
Michael Hau war der Arme, den Chris Ware machen musste, ja.
Das ist doch wahnsinnig. Also wie kann sich sowas rechnen?
Chris Ware hat sich nicht gerechnet. Also wir haben das zwar gehofft, aber das war einfach irgendwie eine Herausforderung für uns alle, also für den Verlag, das auf Deutsch zu machen, die wir dann irgendwann angenommen haben. Und dann haben wir uns ja dieser Mammutaufgabe halt gestellt und das gemacht, aber es hat sich nicht gerechnet. Nein, im Gegenteil, es ist ein Riesenverlustgeschäft geworden.
Okay. Aber ein schönes Buch.
Ja, ein schönes Buch, ja.
Okay. Wie ist es heute mit Handlettering versus Computerlettering? Hast du das Gefühl, das ist so ein Ding, was eher ausstirbt oder so eine Liebhabergeschichte ist? Oder meinst du, das wird es immer geben, wie gedruckte Bücher auch?
Naja, ich denke, der Ansatz ist ja da, dass die meisten Comiczeichner jedenfalls ihre Handschrift selber schreiben. Also es gibt, glaube ich, gibt einige deutsche Zeichner, jetzt Sarah Burini fällt mir gerade ein zum Beispiel, die natürlich mit einem Font arbeitet, aber andere wie jetzt Flix oder wer ist noch bekannt, Ralf König, die schreiben natürlich ihre Schrift selber, also das ist ihre eigene Handschrift, ihr eigenes Lettering, und ich denke so, das im Grunde genommen liegt das die Basis dafür, dass dann eben auch im Ausland, das ist genauso, das wird schon erhalten bleiben und insofern wird auch die Möglichkeit erhalten bleiben, das zu transportieren in eine andere Sprache. Also ich wüsste jetzt nicht, warum das aussterben sollte, solange.
Ist ja ein ganz wichtiger Teil von dem Comic, die Schrift, wie du schon meintest, da wird der Charakter des Zeichners auch transportiert, ne?
Ja, also wir versuchen das jedenfalls fortzusetzen, solange wir können. Also klar, es ist die Frage der Ökonomie, also im Buch muss ich natürlich irgendwie rechnen, das muss was übrig bleiben, wenn der Verlag davon existieren soll, und wenn wir merken, okay, wir müssen was einsparen, ist das vielleicht irgendwann eines Tages mal so, dass wir sagen müssen, okay, jetzt können wir das Lettering nicht mehr leisten, Handlettering nicht mehr leisten, aber ich sehe das eigentlich nicht wirklich.
Also die meisten rechnen sich dann schon.
Ja. Für uns ist Handlettering natürlich auch mittlerweile ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt noch Verlage in Deutschland, es gibt also hauptsächlich die Edition Moderna, die auch für Übersetzungen, also für Lizenzausgaben Handlettering anfertigen lässt, aber sonst, ja, Rote Pol Press auch, sehr positiv zu erwähnen da. Avant Verlag macht es selten zum Beispiel. Kreisel macht es bei einzelnen Projekten, wo es ihnen irgendwie sehr, als sehr wichtig erscheint. Aber das ist eben von daher auch, denke ich, für uns ist ein Teil von unserem Image auch, diese Art und Weise, Bücher zu gestalten, Bücher zu bearbeiten, das ist schon wichtig. Also ich sehe es als wichtig an für unser Image.
Also das prägt ja auch einfach den Charakter eurer Bücher, dass sie einfach so detailverliebt und hochwertig produziert sind. Ihr hattet ja früher, da hat mich der Billa Sobotka neulich dran erinnert, ihr hattet ja das Reprodukt-Logo auch immer gezeichnet von den Künstlern, ne?
Ja. Also bei den deutschen Zeichnern ist es in der Regel von den Künstlern gezeichnet nach wie vor. Also bei übersetzten Büchern in Ausnahmefällen schon, aber das passiert seltener. Da suchen wir meistens eine Interpretation oder suchen irgendeine Illustration aus dem Inhalt. Ich weiß gar nicht, wie das hier aussieht. Aber bei den deutschen, ja, das ist eigentlich sehr schön sogar. Ja, ja. Bei den deutschen Büchern machen die Zeichner das nach wie vor selber, dass sie ihr Logo selber entwerfen.
Ja. Ja, sehr schöne Idee. Wie kam es dazu? Gibt es dazu irgendeine Geschichte?
Ich glaube, das war tatsächlich eine Idee von dem Grafiker, mit dem ich das erste Buch gemacht habe, das erste Love and Rockets Buch, dass man dieses Logo, was wir vorne gefunden hatten, eben diese Schwarz-Weiß-Lösung, dass man das nach innen überträgt, aber dann ein Quadrat ausmacht und eine Zeichnung reinsetzt und die dann eben so unterteilt. Das war, glaube ich, die Idee des Grafikers damals, ja.
Ach, wie kam es eigentlich zu dem Namen Reprodukt? Hast du dir den ausgedacht oder wo kam der her?
Ja, über Reproduktion, ja, genau. Der ist mir so zugefallen. Ich finde das ein schöner Name, weil es ja eben bei Comic eigentlich um die Reproduktion von Zeichnungen geht, also um die direkte. Der Comic ist ein Reprodukt der Zeichnung, und insofern fand ich das einerseits sinnig, andererseits gefällt mir der Klang. Gefiel mir der Klang.
Liest du eigentlich selber noch Comics?
Ja, ich lese Comics, wobei in der letzten Zeit nicht mehr so viel, aber ich lese eigentlich gerne amerikanische Comics. Jetzt im Moment lese ich gerade mit Begeisterung Injection von Warren Ellis. Also ich lese Warren Ellis zum Beispiel sehr gerne, ich lese einiges von Image Comics gerne. John Quarterly einiges eben auch, so Independent-Bereich. Ja, aber das hauptsächlich so sowas, also.
Liest du das dann immer so ein bisschen als Verleger und überlegst dir, wie würde ich das lettern oder wie würde ich das rausbringen, wie würde ich das einpacken oder drucken?
Nö, die US-Comics, die ich lese, eben auch eine Zeit lang gerne Marvel und DC, jetzt im Moment ein bisschen weniger, einfach nur so zur, ja, als Unterhaltung.
Das geht noch.
Das geht, ja.
Okay. Gut, na dann hoffe ich mal, dass das auch noch lange funktioniert und ihr noch lange schöne Bücher produziert.
Ja, vielen Dank.
Wenn dir diese Sendung gefallen hat, gib Feedback. Bewerte den Podcast auf iTunes und erzähle anderen davon. Diese Sendung lebt von deiner Unterstützung. Vielen Dank.